Und das sagen alle. Alle, wenn du fragst, sagen alle, Handwerk ist gut. Handwerk ist der goldene Boden. Die Schweiz ist reich geworden durch das Handwerk. Das sagen alle. Aber dass das eigene Kind dann einen solchen Beruf wählen soll, das ist dann eben ein anderes Paar Schuhe.
Education to go. Der Podcast von Margret Stamm.
Mit Jennifer Bossartz.
Und Michel Biri.
Der Podcast für alle, die Bildung und Erziehung besser verstehen wollen.
Und dann bist du 15 und plötzlich sollst du wissen, was du den Rest deines Lebens machen willst. Wenn du nicht weißt, was du lernen sollst, machst du halt das KV. Genau das hat man mir damals gesagt. Margret, wie war das eigentlich bei dir mit 15? Wusstest du damals schon ganz genau, wo dein Weg dich hinführen soll?
Ja, ich war ein kleines Mädchen und hatte eine Erstklasslehrerin, die mich vollkommen fasziniert hat. Und ich habe immer seit der ersten Klasse gesagt und diesen Wunsch dann auch erfüllen können, dass ich Primarlehrerin werden möchte. Ich habe nie einen anderen Beruf in Erwägung gezogen als den Lehrerinnenberuf.
Ich hatte damals auch einen Traum, den Traum vom Radio und Fernsehen machen. Und trotzdem habe ich zuerst diese KV-Lehre gemacht, einfach damit ich etwas Solides in der Tasche habe. Heute sage ich zum Glück, es war mein Einstieg in die Berufswelt. Etwas Handwerkliches wäre bei mir übrigens nie in Frage gekommen. Ich bin handwerklich wirklich komplett unbegabt. Und unser Thema in dieser Folge ist, warum gelten gewisse Berufe automatisch mehr als andere? Und warum klingt Büro irgendwie nach Karriere und Bau oft nicht? Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts rund um Bildung mit Unterstützung von Swisslos. Swisslos unterstützt jährlich über 17.000 Projekte in den Bereichen Kultur, Sport, Soziales, Umwelt, Bildung und Forschung. Und ab sofort gibt es uns als Education to go einmal im Monat.
Genau.
Ich bin Michel Biri und gemeinsam mit Erziehungswissenschaftlerin Margret Stamm sprechen wir in den nächsten Wochen über Themen, die viele von uns betreffen oder betroffen haben. Herzlich willkommen, Margret.
Danke. Ich danke, dass du und Jenny das übernehmt, diese Moderation. Das freut mich sehr.
Und da können wir noch anfügen, die Themen hat die Community ausgewählt. Du, Margret, hast auf LinkedIn und in deinem Newsletter verschiedene Vorschläge gemacht. Und diese neuen Folgen, die ich in den nächsten Wochen abwechselnd mit meiner Moderationskollegin Jennifer Bossart präsentieren darf, haben die meisten Stimmen bekommen.
Genau, so ist es.
Bevor wir loslegen, muss ich dich fragen, Education to go gab es schon zuvor? Du wolltest neu starten. Warum hast du eigentlich genau mich und Jennifer ausgewählt oder angeschrieben?
Ich bin eine sehr leidenschaftliche Köchin. Und als ich bis vor anderthalb oder vor einem Jahr jeweils gekocht habe, habe ich immer euch beide gesehen in...
Bei Gesichter und Geschichten.
Gesichter und Geschichten. Und da habe ich gedacht, die zwei, das sind zwei gute Typen. Ihr habt immer beide ähnlich den Einstieg gewählt. Ihr habt jeweils gesagt, ich behaupte das. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine These. Und das hat mich dann auch bewogen, dass ich mir überlegt habe, ob ich eben mein Podcast-Format ändern möchte, mit einer These beginnen möchte, ob ich den Aufbau etwas ändern möchte und habe dann eine kreative Pause gemacht, ein halbes Jahr, mir überlegt, was es da so gäbe. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann euch beide angefragt und ihr habt wunderbarerweise, habt ihr spontan zugesagt.
Zur These der heutigen Folge kommen wir gleich. Da muss ich aber schon noch fragen, kochst du jetzt einfach nicht mehr, seit es G&G nicht mehr gibt?
Nein, ich koche nach wie vor sehr gerne, aber ich koche jetzt eher am Wochenende, weil dann habe ich keine Entzugserscheinungen, weil Gesichter und Geschichten nicht mehr dabei ist.
Oder? Sehr schön. Wir haben uns auf jeden Fall sehr über deine Anfrage gefreut und freuen uns auf die nächsten Wochen mit dir. Hauptsache, du musst später nicht auf den Bau. Ich glaube, viele haben diesen Satz schon mal irgendwo gehört, vielleicht zu Hause, vielleicht in der Schule, vielleicht sogar von Leuten, die selber nie einen Hammer in der Hand hatten. Deine These dazu lautet, solange ein Bürostuhl mehr Prestige verspricht als handwerkliches Können, wählen Jugendliche keinen Beruf, sie wählen sozialen Status. Margrit, warum klingt «Ich arbeite im Büro» oft automatisch nach Erfolg?
Also erstens muss ich sagen, diese These ist ja sehr provokativ und auch die folgenden Thesen werden immer provokativ sein. Wer mich kennt, weiß das. Mit einer provokativen These kann man Zuhörende besser aktivieren und man überlegt dann mehr und denkt sich vielleicht, das finde ich überhaupt nicht oder das ist so oder was meint sie jetzt dazu? Mhm. Warum ist das so, fragst du? Es ist so, du hast das KV gemacht und eine Bürolehre ist symbolisch viel stärker akzeptiert in der Gesellschaft als jemand, der eine Maurerlehre macht. Das Büro hat Prestige, das Maurersein hat Anerkennung, also Handwerksberufe haben große Anerkennung, aber selber sind Handwerksberufe ja häufig mit schwierigen Händen, mit schwierigen Arbeitsverhältnissen, mit Körperarbeit verbunden. Eine Bürotätigkeit hat auch etwas mit Laptop zu tun, mit gediegener Kleidung zu tun und das ist in unserer Gesellschaft angesehener als eben ein Handwerksberuf, obwohl es eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht.
Ich habe gerade ein Beispiel aus meinem Freundeskreis. Da ist der Junge auf der Suche nach einer Lehrstelle und er hat die Bezirksschule absolviert, also die oberste Schulstufe im Kanton Aargau und möchte jetzt einen Handwerksberuf machen. Und da hört man dann oft, hey, aber wieso machst du mit der Bezirksschule nicht irgendwas auf dem Büro? Warum ist das so, dieser Gedanke?
Ich denke, weil man heute mit der Bezirksschule, also das wäre Progymnasium im anderen Kantonen oder Sek A heißt sie auch oft, weil man mit dieser Bezirksschule eben einen Weg in die Akademie verbindet. Und es ist in unserer Gesellschaft ein eindeutiger Trend zum Gymnasium, dass Eltern, die etwas auf sich haben oder denken, wir wollen das Beste für unser Kind, entscheiden sich eher fürs Gymnasium, wenn es möglich ist. Oder wenn das nicht gelingt, wenn es dann doch eine Berufslehre sein muss, muss es eine sein, die ein gewisses Prestige oder Image hat. Und ein KV, wie in deinem Fall, hat ein großes Image und es gibt andere Berufe, die das auch haben und eben Handwerksberufe nicht so, wie wir das heute uns wünschen würden.
Was würdest du sagen, ab wann beginnt dieses Denken, dass gewisse Berufe mehr wert sind als andere?
Also ich habe beispielsweise viele E-Mails von Eltern, die mir schreiben, wir haben eine 3-jährige Tochter, welchen Kindergarten würden Sie empfehlen, der später dann erfolgsversprechende Grundlagen legt? Und das ist sicher ein Problem oder zumindest eine Herausforderung, dass wir heute sehr früh schon, dass Eltern heute sehr früh schon darauf schauen, dass das Kind einen Vorsprung hat gegenüber den anderen Kindern. Und diese Frühförderung hat eben auch diese Seite, dass man häufig Kinder auch etwas pusht. Und das heißt eben Richtung KV oder Richtung Gymi und weniger Richtung Handwerk.
Jetzt kann man sagen, viele Eltern wollen natürlich nur das Beste für ihre Kinder. Haben Eltern heute mehr Angst davor, dass ihr Kind mit der, ich sage mal, falschen Lehre später weniger Chancen oder weniger Ansehen haben?
Also ich denke, dieser Gedanke ist sicher etwas verbreitet, aber es ist nicht so, dass alle Eltern so denken. Überhaupt, das möchte ich jetzt für die heutige Episode betonen, aber auch für die nächsten. Es ist nicht so, dass es die Eltern gibt oder die Familie gibt, sondern dass sich Eltern sehr unterscheiden. Und es kommt darauf an, was sie für Einstellungen haben, ob sie akademisch gebildet sind oder eher eine berufliche Ausbildung haben. Auch wo sie wohnen, spielt eine Rolle. Das Quartier, in dem man sich bewegt, spielt eine Rolle. Aber es ist sicher der Trend, dass gewisse Berufe akzeptierter sind als andere und vor allem, dass eben der Ruf des Berufs, wenn du sagst, was dein Sohn oder deine Tochter jetzt macht, dass man dann begeistert ist oder sagt, was würde ich meinem Kind nie erlauben, wie du vorhin das erwähnt hast, eine Maurerlehre zu machen und so weiter. Und da sind heute schon pointiertere Vorstellungen da, als früher. Aber früher war es nicht, auch nicht unbedingt besser.
Mhm. Also es ist eigentlich auch für das Ego der Eltern, sage ich mal, besser, wenn sie sagen können, oder meine Tochter, mein Sohn macht eine KV-Lehre, genau. Als wenn sie sagen müssten, mein Sohn wird Gipser.
Ja, genau. Es ist heute so, dass man eine Überzeugung relativ verbreitet ist, dass man denkt, man kann das Kind formen. Wir formen unser Kind durch unsere Erziehung. Und wenn es dir gelingt, das Beste aus dem Kind zu machen, das nennt man in der Forschung Elterndeterminismus. Also du formst das Kind, es macht das, was du dir vorstellst, und dann bekommt man auch den Ruf oder die Anerkennung der anderen, dass man sagt, wie habt ihr das gemacht? Ihr seid eine sehr erfolgreiche Familie. Umgekehrt ist es so, wenn du eben einen Sohn hast, der jetzt sagt, ich möchte Förster werden, oder eine Tochter hast, die sagt, ich möchte Floristin werden, du bist aber Akademiker und deine Partnerin ist Akademikerin, dann sagen viele, wieso lässt ihr das überhaupt zu? Eure Tochter oder euer Sohn hat ja Potenzial, und wieso dann eine solche Lehre, wenn doch eigentlich das Gymnasium möglich wäre. Mhm. Also das hat sich schon, diese Ambitions-Euphorie, würde ich sagen, hat sich schon etwas verschoben im Gegensatz zu früher.
Obwohl wir ja eigentlich spätestens beim nächsten Wasserschaden merken, dass der Sanitär, die Sanitärin wichtiger ist als der Typ mit dem Laptop.
Genau, und das sagen alle. Alle, wenn du fragst, sagen alle, Handwerk ist gut, Handwerk ist der goldene Boden. Die Schweiz ist reich geworden durch das Handwerk. Das sagen alle. Aber dass das eigene Kind dann einen solchen Beruf wählen soll, das ist dann eben ein anderes Paar Schuhe.
Und genau dazu kommen jetzt kurze Gedanken von dir, Margrit.
Genau. Also ich lese einen sogenannten Deep Dive, ein Mini-Deep Dive vor. Das ist ein etwas tiefgründiger Text, den ich geschrieben habe, der nicht nur an der Oberfläche kratzt. Ich mache das dann in jeder Episode so. Stellen Sie sich vor, Ihr Sohn ist 14. An einem Familienfest sagt er, ich will Maurer werden. Und der Raum wird still. Nicht, weil es ein schlechter Beruf ist, sondern weil Maurer werden nicht gut wirkt. Hier beginnt das Problem. Wir reden ständig darüber, dass Eltern ihre Kinder ins Gymnasium pushen sollen. Aber das ist nur die Oberfläche. In Wahrheit geht es auch bei der Berufslehre um etwas Mächtiges, ums Prestige. Wenn Jugendliche eine Lehre machen, wählen sie nicht aus den 230 bestehenden Berufsmöglichkeiten, sondern aus maximal 5, das zeigt die Forschung, nämlich aus den prestigeträchtigsten. Das sind KV, Informatik, Mediamatik, Pharma und noch andere. Alles Berufe, die man gut verkaufen kann. Warum? Weil alle vergleichen. Schon immer. Der Soziologe Georg Simmel hat es so beschrieben. Unser Maßstab ist der soziale Nachbar. Und heute sitzt dieser Nachbar nicht nur im Quartier, sondern auch im Feed. Also auch in den Beiträgen auf den sozialen Medien. Auf TikTok und Instagram wird der Beruf zur Inszenierung. Likes entscheiden mit. Ein Job ist nicht mehr nur Arbeit, er ist eben Image. Und das hat Folgen. Baustellen bleiben leer, Büros überfüllt. Und Jugendliche treffen Entscheidungen, häufig nicht nach Talent, sondern nach Wirkung. Doch die eigentliche Frage ist, warum bewerten wir eigentlich das eine höher als das andere? Denn solange der Schreibtisch mehr zählt als das Können, bleibt das Handwerk zweite Wahl. Und genau das ist das Problem.
Und eigentlich verrückt, oder? Wir brauchen Handwerker jeden Tag, aber Anerkennung bekommen oft andere. Und ich stelle dir gerade diese Frage, warum bewerten wir körperliche Arbeit tiefer?
Ich denke, das hat mit unserer Akademisierung zu tun, dass akademische Berufe, die mit Sauberkeit, mit Redlichkeit, mit Diplomen, mit Zertifikaten einhergehen, dass die ein höheres Ansehen haben als handwerkliche Berufe, die eben mit Körperarbeit, mit schwierigen Arbeitsbedingungen, mit langen Arbeitstagen, mit Herausforderungen verbunden sind, dass man die Witterungsverhältnisse ertragen muss und so weiter. Und das hat sicher damit zu tun, dass Handwerksberufe zwar anerkannt sind, dass wie du vorhin das sehr richtig gesagt hast, dass wir einen Handwerker, wenn wir einen Handwerker oder eine Handwerkerin brauchen, riesig dankbar sind, dass sie dann kommen. Aber für das eigene Kind wählt man dann trotzdem etwas anderes. Also es hat eben auch damit zu tun, dass der Laptop, wenn ich das symbolisch sagen darf, der Laptop hat viel mehr Symbolik als die Schaufel.
Mhm. Du hast es schon angesprochen, heute bewundern wir vielleicht eher Titel, Diplome, die ein Mensch erarbeitet hat. Haben wir hier vielleicht auch gesellschaftlich ein Stück weit verlernt, praktisches Können zu schätzen?
Also ich denke absolut, ich bin eine große Vertreterin der praktischen Intelligenz, also auch, dass man in der Schule eher wieder das Praktische, das Sinnliche, das direkt Erfahrbare betonen würde und dass wir eigentlich mit diesem Tertiarisierungstrend, mit dieser Akademisierung, dass viele Berufe heute eine Matura brauchen, das hat eben auch hat die Folge, dass solche Berufe, die eben akademisch ausgerichtet sind, dass die mehr wert sind. Und wenn du einmal darauf achtest, hört man häufig Folgendes. Wenn man sagt, ja, unser Sohn will Maler werden oder Gipser werden, dann sagt man sehr schnell, ja, das ist ja schon nicht so super, aber er oder sie kann dann ja nachher noch an die Fachhochschule.
Mhm.
Und das ist ja eine Errungenschaft der Schweiz. Seit 2000 haben wir diese Möglichkeit, aber dieser Satz, er oder sie kann dann ja immer noch, wertet ja die Berufslehre eigentlich ab. Dass man sagt, ja, eben, wenn es dir dann nicht passt, kannst du immer noch. Und wir werten die Fachhochschule sehr hoch, was ich gar nicht kritisieren möchte. Was ich aber kritisiere, ist, dass wir die höhere Berufsbildung, also die Möglichkeit, dass du, wenn du Malerin geworden bist, dass du dann noch eine Ausbildung machen kannst als Professionelle für Farben oder wie immer das heißt. Und die höhere Berufsbildung hat nicht die Bedeutung, die ihr eigentlich zustehen würde, sondern es ist die Fachhochschule. Von der Fachhochschule kannst du an die Uni, du kannst sogar an die ETH, alles gut und recht. Aber es geht ja darum, dass wir darüber diskutieren, warum eben akademisierte oder tertiarisierte Berufe so viel wichtiger sind oder als wichtiger eingeschätzt werden als eben Handwerksberufe.
Mhm. Gut, man muss fairerweise auch sagen, nicht jeder ist fürs Handwerk gemacht. Ich hätte wahrscheinlich eine Wasserwaage gebraucht, um die Wasserwaage gerade hinzulegen und die Häuser würden einstürzen, wenn ich eins gebaut hätte. Kann man sagen, der Beruf ist heute Teil der eigenen Marke geworden?
Also wenn wir jetzt zu Social Media, wenn wir Social Media in den Blick nehmen, ganz sicher, also Social Media ist im Moment daran, dass die Berufsbilder ziemlich umzukrempeln. Ich bin hin und wieder auf TikTok, nicht weil ich auf TikTok sein will, sondern weil ich dort sehe, wie Berufe beschrieben werden. Und es gibt einen eindeutigen Trend, dass auch eine Ästhetisierung der Handwerksberufe stattfindet, dass man Handwerksberufe lobt, dass man sie als Trend erklärt, dass man sie als cool erklärt und als kreativ darstellt. Und ich denke, die Social Media wird immer wichtiger in Bezug auf die Berufswahl. Und meine These wäre sogar die, dass ich sagen würde, Eltern verlieren etwas ihre Rolle als heimliche Meinungsmacher, dass sie sagen, einer von diesen vier Berufen muss es sein. Sie verlieren etwas diese Rolle und Social Media wird immer wesentlicher. Darf ich ein Beispiel erzählen? Mhm. Es gibt eine deutsche Studie, die untersucht hat, was Berufswahlen auf TikTok auslösen. Eine junge Frau hat auf TikTok eine Botschaft geschrieben, was meint ihr, ich möchte gerne Straßenbauerin werden. Und sie hat Prüfungen, Tests absolviert in der Berufsberatung und sie hat positive Rückmeldungen gekriegt. Man kann also sagen, die Tests haben eindeutig dafür gesprochen oder die Untersuchungen, dass sie geeignet ist, für Straßenbauerin zu werden. Und sie hat so negative Rückmeldungen bekommen. Das heißt, was würde ich nie wählen? Du bist immer draußen, du musst dich von den Autofahrern beschimpfen lassen, wenn du die Straße absperrst und wenn du auf der Straße arbeitest. gearbeitet, würde ich nie machen. Und sie hat dann diesen Beruf wirklich nicht gewählt und hat irgendeinen Job angenommen, der eben attraktiver wirkt als Straßenbauerin. Und ich denke, Social Media, die soziale Anerkennung, ist heute sehr wichtig für junge Menschen. Also wenn du, oder sagen wir es anders, wenn du Dachdeckerin werden willst, dann brauchst du ein großes Selbstbewusstsein, dass du das durchziehst. Und du brauchst Eltern, auch wenn die zum Beispiel noch Akademiker sind, die sagen, ja, und unsere Tochter wird Dachdeckerin und das ist gut so.
Mhm. Aber ist das jetzt eine positive Entwicklung, dass man eben sich vielleicht mehr ein Bild macht, dank TikTok, dank Instagram, weil man mehr Meinungen hat als die vielleicht nur der Eltern? Oder ist es eine negative Entwicklung, weil man andererseits eben all diesen negativen Kommentaren ausgesetzt ist?
Also ich würde sagen, es ist beides. Mhm. Das Erste, das ist ein sehr guter Einwand, den du bringst. TikTok gibt auch viele Möglichkeiten, dass man Einblicke bekommt in Berufe, dass man Tipps bekommt von anderen, dass man Firmen kennenlernt.
Weil eben heute ist ja TikTok nicht mehr nur ich zeige mein Leben, sondern genau. Ich zeige auch meine Arbeit.
Ganz genau. Und das ist sehr wichtig. Und ich denke, gerade die Auseinandersetzung damit, wie eine solche Arbeit dann auch inhaltlich aussieht, ist zentral. Es gibt aber auch eben eine negative Entwicklung, aber eine Entwicklung, die man zu wenig diskutiert. Das ist die, dass auf TikTok Berufe häufig idealisiert werden. Das heißt, du siehst jetzt einen Einblick in meinen Alltag und der ist so geil und so weiter. Und dann spricht man noch vom Geld und idealisiert das Ganze und das ist für mich einer der Gründe, weshalb man gerade in der Schule eben Social Media auch kritisch diskutieren sollte. Und nicht nur verbieten sollte, sondern man müsste eigentlich auch mit den jungen Menschen das ausdiskutieren, vielleicht sogar mit Modellen, die einen solchen Beruf gewählt haben und die berichten, wie ihr Alltag aussieht. Das finde ich eben genauso wichtig. Also es ist sowohl als auch. Aber TikTok bringt relativ viel den jungen Menschen, aber vielleicht lernen sie eben auch etwas wenig von sich heraus, auch kritisch auf das Ganze zu schauen.
Mhm. Aber das ist ja generell, oder, bei diesen Videos so, dass man eher die schönen Seiten zeigt und die negativen vielleicht ausblendet.
Genau, aber ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich das genau sehe und ich das beurteilen kann. Und ich denke, da müsste man junge Menschen eben auch unterstützen, dass sie sich getrauen, auch kritisch auf etwas zu schauen, das von vielen geliked wird. Also viele Likes heißen ja zum Beispiel, wenn jemand Maurer werden will oder eben auf den Bau geht, wie das Thema unserer Episode heute heißt, heißt das ja noch lange nicht, dass viele Likes dann ein größeres Ansehen generieren für diesen Beruf, sondern es heißt, dass die Strukturen ja noch nicht geändert werden oder dass auch das Bild des Menschen auf dem Bau wegen vielen Likes noch lange nicht geändert wird.
Also kann man zusammenfassend sagen, Berufswahl dank Social Media, ja, aber?
Ja, würde ich unbedingt sagen. Und was ich eigentlich, wenn ich jetzt Lehrerin wäre in der Oberstufe, würde ich noch um etwas ergänzen das Ganze und sagen, Modelle sind absolut zentral. Also dass ich, wenn ich in der Berufswahl bin, wenn Leute, Dachdeckerinnen, Maler, wenn die kommen und die sind vielleicht schon 25 und sind seit 5 Jahren im Beruf und haben schon viel Erfahrung, wenn die kommen und wenn man mit denen diskutieren kann, warum hast du diesen Beruf gewählt? Warum bedeutet der dir offenbar so viel, dass du noch dabei bist? Und was bedeutet dir das Ansehen? Weil man wird dich ja auch hin und wieder kritisieren und sagen, warum hast du nicht etwas anderes gemacht? Diese Auseinandersetzung würde auch dazu gehören. Und wenn ich noch etwas Werbung machen darf, Swisskills, das sind ja die Schweizer Berufsmeisterschaften, die haben auch sogenannte Ambassadoren, Ambassadorinnen. Das sind Leute, die sehr weit gekommen sind an diesen Meisterschaften, vielleicht sogar eine Medaille gewonnen haben und die dann auch in die Schulen gehen, in Klassenzimmer gehen und aufzeigen, was dieser Beruf für sie bedeutet. Und wir wissen, dass das Modellhafte enorm wichtig ist für junge Menschen. Nicht nur, dass man immer in schönen Broschüren darüber erzählt, sondern dann hast du handfest mal eine Dachdeckerin vor dir oder eine Malerin, die jetzt sagt, jetzt eröffne ich gerade mein eigenes Geschäft. Oder so, das finde ich das ganz Zentrale, dass man Realität erlebt.
Schlussendlich natürlich auch die gute alte Schnupperlehre.
Das ist ein weiterer Punkt, sehr gut. Ich denke, man gibt dieser Schnupperlehre zu wenig Raum. Und vor allem, wenn ich so mithöre, wie junge Menschen in der 7. Klasse irgendwo schnuppern gehen müssen an einem bestimmten Tag. Sie werden nicht eingeführt, also es ist N gleich 3, also ich habe keine Studie, die das bestätigt, aber es ist mein Eindruck, dass sie nicht recht wissen, wie sie sich anmelden sollen, worauf sie schauen sollen. Und eine Schnupperlehre kann ja qualitativ hochstehend sein oder sie kann eben das Gegenteil sein. Und da finde ich, dass wir uns noch mehr Gedanken machen müssten, wie eine gute Schnupperlehre wirklich aussehen könnte. Weil die Jugendlichen erzählen sich das nachher weiter und sagen, ja, ich war in diesem Betrieb, das war super gut, oder ich war in diesem Betrieb, da habe ich nur Kaffee servieren müssen, oder was man so hört jeweils. Mhm. Ich finde, die Schnupperlehre finde ich eine tragende Basis, würde ich sagen.
Und ich glaube, auch da, also wenn ich mich zurückerinnere, ist es wichtig, dass man bei Leuten auch abholt, oder als Schnupperlehrling selber bei Leuten, die diesen Beruf schon seit Jahren ausüben.
Ja, genau. Und was ich auch noch, wir haben schon einleitend von der frühen Förderung gesprochen. Und was eben, das hängt, eben die Schnupperlehren hängen mit dieser frühen Förderung zusammen. Heute werden die Kinder mit 4 Jahren obligatorisch eingeschult. Also der Kindergarten ist heute obligatorisch. Und weil sie dann schon mit 4 Jahren eingeschult werden müssen oder sollten, Kantone machen es teils etwas unterschiedlich, sind sie eben auch jünger, wenn sie schnuppern gehen müssen. Und es sagen sehr viele Berufsbildende, dass sie das spüren, merken. Viele Jugendliche sagen auch, also jetzt bin ich 14 und ich sollte wissen, was ich werden will und ich weiß es einfach nicht. Und deshalb ist eben die Schnupperlehre nicht einfach nur vom Fachlichen her sehr wichtig, sondern auch, weil Jugendliche heute deutlich jünger sind als noch vor einigen Jahren und dass man diese jungen Menschen etwas mehr führen müsste, wie sie überhaupt erkennen können, was sie wollen. Ich habe vorhin von 230 Berufen gesprochen und dass man heute nur noch wenige Berufe in den Blick nimmt, hängt auch damit zusammen, dass man Komplexitätsreduktion macht. Also man ist überfordert, von 230 Berufen 20 oder so in den Blick zu nehmen. Und deshalb braucht es mehr Unterstützung.
Und da sicher auch ein Appell an die Lehrbetriebe, oder dass man eben Schnupperlernende nicht nur Kaffee servieren lässt oder irgendwie den Kopierer auffüllen lässt, sondern auch einen wirklichen Einblick gibt in diesen Beruf.
Das ist eben sehr zentral, ob das wirklich ein Einblick ist oder ob der betreffende Jugendliche oder die Jugendliche einfach dasteht und zuschaut, wie der Coiffeur die Haare eines jungen Mannes schneidet und er wartet dann, bis 12 Uhr ist. Also das, da finde ich, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel.
Einen Schnupperlernenden kann man ja schlecht schon an die Frisur eines Kunden lassen, oder?
Ja, das stimmt. Aber man kann sie vermehrt an Modellen, also an Köpfen, also an
die Puppenköpfe,
Puppenköpfen hantieren lassen.
Mhm. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ich erinnere mich noch gut, in meiner Klasse damals machten nur 3 Personen eine Berufslehre. Die anderen 19 gingen alle ins Gymi oder in die Kanti. Und ich hatte so oft das Gefühl, dass unser Lehrer genau diese Schülerinnen und Schüler besonders schätzt, die weiter in die Schule gehen. Für mich kam eine weiterführende Schule gar nicht in Frage. Ich hatte schlichtweg zu schlechte Noten. Vermittelt hier unser Schulsystem manchmal vielleicht sogar unterbewusst, dass der gymnasiale Weg erfolgreicher oder wertvoller ist als eine Berufslehre?
Also ich würde sagen, heute im Jahr 2026 ist diese Überzeugung sehr verbreitet. Aber ich würde meinen, dass sich möglicherweise eine Änderung ergibt in Bezug auf die KI, weil die künstliche Intelligenz möglicherweise viele Berufe, die akademisch fundiert sind, wenn du an Jus denkst, wenn du an Ökonomie denkst und so weiter, dass solche Berufe möglicherweise mehr arbeitslose, akademisch gebildete produzieren werden, weil man weniger Leute einstellt. Also dass die KI möglicherweise ein wichtiger Aspekt wird in der Frage Berufslehre oder Gymnasium, währenddem ja beispielsweise gerade das Handwerk möglicherweise profitiert von dieser KI. Klar wird dort auch, wenn es um Abrechnung geht, wenn es um Administration geht, wenn es um Identifikation und Problemen geht, wird die KI auch mehr Einzug halten. Aber eine Baustelle bleibt eine Baustelle, ein Kundenkontakt bleibt ein Kundenkontakt. Das Handwerk ist weniger anfällig, als gewisse akademische Berufe es sind. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass sich die Bewertung oder die Wertung der verschiedenen Berufskategorien, dass sich das etwas ändern wird. Aber was du vorhin gesagt hast, dass die akademischen Berufe eine höhere Wertschätzung haben, das würde ich bestätigen. Es kommt eben bei den Lehrpersonen auch sehr stark auf die Haltung an und wie sie selbst, aus welchem Milieu sie selber kommen. Also Lehrpersonen, die selber aus einer Handwerksfamilie kommen oder aus einer Familie, die berufsbildende Berufe gewählt hat, die wird sensibler wahrscheinlich auf junge Menschen reagieren, die einen anderen Beruf wählen als eben einen akademischen. Währenddem diejenigen, die ausschließlich akademische Familienmuster kennen, die können sich manchmal gar nicht recht vorstellen, was es bedeutet, aus einem Handwerkerhaushalt zu kommen. Und das hat ja in unserer, auch in den Schulen hat das teilweise gar keine große Akzeptanz, dass man sagt, ja, oder man sagt jeweils häufig, deine Eltern können dir ja gar nicht helfen, wenn du ins Gymi willst. Wenn die keine akademische Ausbildung haben, dann ist es besser für dich, wenn du selbst eine Berufslehre machst. Mhm. Und das zeigt ja, dass man von den Eltern sofort auf die Kinder schließt und denkt, ja, wenn die Eltern nicht helfen können, dann hat es gar keinen Sinn. Und das stimmt so überhaupt nicht. Das ist ein Vorurteil.
Was müssten Eltern oder auch Lehrpersonen, sage ich, vielleicht anders machen, damit Jugendliche heute freier und ehrlicher entscheiden können, welcher Beruf zu ihnen passt?
Also ich denke grundsätzlich mal, dass die Berufsorientierung zu spät beginnt heute. Sie beginnt frühestens in der 7. Klasse. Und dann haben, laut Forschung, haben schon viele Familien entschieden, in welche Richtung es gehen soll. Und deshalb macht zum Beispiel, jetzt werbe ich nochmals für Swisskills, dort gibt's, Swisskills hat jetzt eine Plattform entwickelt, Swisskills City heißt das, das ist für junge Menschen ab 10 Jahren, eine Plattform, auf der sie spielerisch, ich weiß nicht wie viele, aber es sind viele Berufe, die sie in dieser Swisskills City auskundschaften können. Und 10 Jahre, das heißt, die sind etwa in der 5. Klasse. Und das finde ich eben ein sehr gutes Instrument, dass Jugendliche selber diese Swisskills City untersuchen können, schauen können, was es da für Berufe gibt in diesen Feldern und dass Eltern eben dann vielleicht mit den Kindern zusammen überlegen, was sind die Neigungen überhaupt unseres Kindes. Und in der 7. Klasse ist das eben häufig bereits schon so etabliert, dass Jugendliche das machen, was andere auch machen oder das, was eben besonders beliebt ist. Und deshalb plädiere ich dafür, dass man spielerisch früher schon die Berufsorientierung startet.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich jedenfalls bin froh, dass ich damals diesen Weg gewählt habe und gegangen bin. Er hat mir gezeigt, dass man mit 15 sich zwar für einen Weg entscheiden kann und einen Beruf entscheiden kann, aber dass das noch lange nicht heißt, oder dass man diesen Beruf dann das ganze Leben machen muss.
Genau. Also da muss ich sagen, da haben wir ja ein vorbildliches Schweizer Bildungssystem, das eigentlich sehr durchlässig ist. Also es muss heute niemand mehr das ganze Leben lang den gleichen Beruf ausüben. Du kannst dich weiterentwickeln, du kannst auch etwas Neues machen. Es ist aber so, dass die Durchlässigkeit, das, ich spreche ja auch jetzt wieder im Namen der Forschung, dass die Durchlässigkeit, die Untersuchungen dazu zeigen, dass es vor allem auch gut situierte oder solche mit guten Ausbildungen die Durchlässigkeit ausnutzen und andere, die eben einfache Berufe gewählt haben, die dann das, was eigentlich möglich wäre, doch nicht nutzen. Und das müsste man eben auch jungen Menschen mitgeben. Und vor allem, wir müssen, das ist für mich eine Herzensangelegenheit, was ich jetzt sage, wir müssen junge Menschen viel mehr bestärken. Wir haben in unserem Bildungssystem eindeutig einen Defizitblick. Das heißt, wir suchen immer bei den jungen Menschen dort, wo sie Schwächen haben. Wir therapieren die schnell. Das ist, da habe ich nichts dagegen. Das kann auch sehr gut sein. Das kann auch zum Wohl des Kindes sein. Aber man sagt den Kindern zu selten, du schaffst das. Ich unterstütze dich. Du kannst das. Man schaut immer zuerst, was sie nicht können. Und ich kann dir sagen, in unserer Studie, die wir gemacht haben zu den Arbeiterkindern, die heute 30 sind und erfolgreich eine Karriere gemacht haben, haben so viele gesagt, der Lehrer in der 6. Klasse oder so, oder die Lehrerin in der 4. Klasse hat mir gesagt, du bist schlau, du kannst das und komm zu mir, wenn du Probleme hast, ich unterstütze dich. Und dieses Unterstützende, das müssten wir in unserer Gesellschaft wieder viel stärker etablieren und nicht immer nur nach den Schwächen suchen, die Kinder haben. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind hat Schwächen, aber jedes Kind, jeder Mann, jede Frau hat auch Stärken. Mhm. Und die müssen wir unbedingt, auch für das Selbstwertgefühl, enorm wichtig.
Das ist schon angesprochen, künstliche Intelligenz, darüber wird im Moment sehr viel gesprochen. Besonders betroffen scheinen dabei oft klassische Büro- und Wissensberufe. Könnte es am Ende sogar sein, dass KI zuerst viele Bürojobs verändert oder diese ersetzt werden, während handwerkliche Berufe viel schwieriger zu automatisieren sind?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich hatte die letzte Woche eine Sitzung bei Swissskills und die Verantwortlichen dort haben das klar gesagt, dass sie davon ausgehen, dass einen großen Paradigmawechsel geben wird, dass eben Handwerksberufe eine neue Chance kriegen. Und es ist auch so, dass es bereits Studien gibt, die untersucht haben, für welche Berufe interessieren sich junge Menschen auf den Ausbildungsplattformen. Lena heißt eine beispielsweise. Und dort hat sich ganz klar gezeigt, dass mit der Einführung der KI, dass junge Menschen verstärkt handwerkliche Berufe nachsuchen, weil sie offenbar auch spüren, dass es schwieriger wird, weil die in der Akademie oder in diesen Berufen, die eigentlich eher akademisch orientiert sind, dass auch der Wettbewerb wahrscheinlich größer wird und die Ausbildungsplätze eher rarer werden.
Also kann man sagen, dass KI langfristig auch unser Bild von Arbeit und Erfolg verändert?
Ich gehe sehr davon aus.
Und der Maurer muss jedenfalls keine Angst haben, dass ChatGPT in nächstens eine Mauer hochzieht, oder?
Das denke ich auch. Oder dann müsste sich die KI in Robotik noch verbessern oder maximieren. Aber es ist ja möglich, dass plötzlich ein Roboter eine Mauer hochzieht. Also es ist alles möglich. Mhm.
Ich bin auf jeden Fall immer sehr beeindruckt bis heute von Menschen, die handwerklich begabt sind, weil ja. Ich schaffe es nicht mal, ein IKEA-Regal zusammenzubauen. Dafür rufe ich dann jeweils meine Schwester an. Ich glaube, zum Schluss können wir sagen, vielleicht müssen wir aufhören zu fragen, oder was ist ein angesehener Beruf? Und anfangen zu fragen, was passt wirklich zu einem Menschen?
Ja, ich würde sagen, viel eher, als dass man fragt, wer bist du, was machst du, dass wir fragen, was kannst du und was ist deine Neigung, was sind deine Interessen. Das ist das weitaus Wichtigere, dass wir das, was ein Mensch macht, mehr wertschätzen und nicht seine Diplome, die er oder sie erhalten hat und die er an seinen Wänden aufhängt, sondern das Was, das ist eigentlich das, müsste das Zentrale sein. Und die Arbeit an sich müsste einen neuen Stellenwert bekommen und nicht an der Ausbildungshöhe festgemacht werden.
Und dass wir als erwachsene Personen auch die Jugendlichen stärken, oder wenn sie sagen, hey, ich möchte Gipserin werden, ich möchte eine Maurerlehre machen.
Unbedingt, unbedingt. Und ich sage immer auch jungen Menschen, die eine akademische Ausbildung haben oder wenn ich Referate vor Eltern habe, sage ich immer, stärken Sie Ihr Kind, wenn es eine handwerkliche Ausbildung machen will, obwohl Ihre sozialen Nachbarn, wie ich vorhin vorgelesen habe, wenn die sagen, das würde ich meinem Kind nie erlauben, eine solche Ausbildung zu machen. Das Kind muss im Beruf glücklich werden und nicht die Eltern.
Das ist definitiv so und ganz ehrlich, der Mensch, der dein Haus baut, sollte nicht weniger Anerkennung bekommen als der Mensch, der im Haus E-Mails beantwortet.
Genau, sehr gut zusammengefasst.
Schauen wir noch auf die nächste Folge, Margrit. Das Thema heißt dann «In Watte gepackt, weshalb eine risikoscheue Kindheit schädlich ist». Um welche Frage dreht sich diese Episode?
Pointiert kann ich sagen, dass unsere Gesellschaft eine Sicherheits- und Angstgesellschaft geworden ist. Und dass sie eigentlich genau die Sicherheit oder die Stärke der Kinder bedroht.
Dann mit meiner Kollegin Jennifer Bosshardt, dann sind wir wieder hier in deinem Institut zu Gast. Danke vielmals fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonnieren, teilen und weiterschicken. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Kommentare. Danke dir, Margrit.
Ich danke dir, war sehr inspirierend. Besten Dank.
Aber jetzt gibt es Education to go einmal im Monat. Bis zum nächsten Mal.